Und das ist eine Erfahrung, die natürlich unser Weltbild, an dem wir im Moment anhängen, nicht so, das sprengt das ein Stück oder stellt es in Frage. Es ist eine Anomalie. Es ist natürlich, wie jeder, der hinkt oder einen Buckel hat, immer ein bisschen problematisch. Also die Homöopathie hat quasi so einen wissenschaftlichen Buckel. Das ist das Prinzip. Man gibt ein ähnliches Leiden, eine artifizielle Krankheit, eine künstliche Krankheit für die natürliche Krankheit, die der Patient hat. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem, das nennt man die Endverschlimmerung, dann kann man damit aufhören und dann bleibt es auch stabil. Übrigens, das deutlichste Zeichen dafür, und weil ich das ja dauernd erlebe, dass es kein Placebo ist. Vieles, vieles, vieles könnte man auf diese selbstregulierende Weise verbessern oder heilen, oder viele Leute würden auch längst nicht mehr so viel zum Arzt laufen müssen.
Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Hast du Schlafprobleme, Schwierigkeiten dich zu konzentrieren oder fühlst du dich oft gestresst? Dann ist die App Aura genau das Richtige für dich. Sichere dir jetzt deine 30 Tage Gratis-Mitgliedschaft und tauche ein in eine Welt voller geführter Meditationen, Breathwork-Sessions, beruhigender Schlafgeschichten, Yoga-Nidra und vielem mehr. Ich habe dort bereits viele tolle Inhalte hochgeladen, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Schau einfach in die Shownotes, dort findest du den Link zu deinem kostenlosen Zugang. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, eine weitere Ausgabe, diesmal mit dem lieben Karl Nolden. Karl Nolden kenne ich hier aus Aachen und er ist schon ganz lange in der Homöopathie und freut sich auf jeden Fall, euch etwas über die Homöopathie zu erzählen. Ich werde ihn mit ein paar Fragen dazu löchern. Und ja, als erstes, Karl, wie geht's dir heute Morgen und wie bist du zur Homöopathie gekommen? Erzähl uns doch was.
Mir geht's ganz gut heute Morgen. Also schön, dass wir uns hier zusammentreffen. Und wir haben ja schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir es vorhaben. Finde ich sehr schön, dass das jetzt auch zustande kommt. Wunderbar. Zur Homöopathie gekommen, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin hier auf der Theaterstraße in Aachen in meiner Praxis. Und zur Homöopathie gekommen bin ich Ende der 70er Jahre. Da, ja, mehr oder weniger zufällig war ich im Süddeutschen, habe da bei Graf Dürkheim Ausbildung und also Interessenzentrum. Und dann von da aus bin ich nach München gegangen. Das war in Süddeutschland sehr, sehr viel verbreitet, als Homöopathie, also als das heute hier der Fall ist. Mhm. Und immer noch, also wenn ich nach Süddeutschland komme zu Zeiten, dann ist das da sehr viel ja, präsenter, aktuell und für die Leute gar, ja, ein Thema, das was viele betrifft oder was viele, wo viele Verständnisse haben. Und hier sind wir noch ein bisschen in der Diaspora. Aber natürlich, und deswegen machen wir heute auch eine Aufklärung zu betreiben, was das eigentlich ist, die Homöopathie, die ja so oft missverstanden wird, oft auch angegriffen wird aus vollkommen unersichtlichen Gründen, beziehungsweise aus den immer wieder gleichen und wieder selbst immer wieder wiederholten falschen Annahmen. Mhm. Ja, das ja, da, und darüber Klärung zu schaffen, würde mir ein gutes wäre mir ein Anliegen.
Ja, also das wollen wir machen, aber lass uns das Feld doch von hinten aufrollen. Die
Ja.
Homöopathie erfunden, in Anführungszeichen, da bin ich auf Samuel Hahnemann gestoßen, ist das so richtig?
Das stimmt,
Was
ja,
hat der
genau.
Herr
Ich
Hahnemann
meine,
entdeckt?
der Hahnemann, das war ein toller Mann. Der war ein Arzt aus dort aus Sachsen, und sein Anliegen war, das war, der lebte von 17 bis 1843, also 88 Jahre oder so, und ist er geworden, ist er in Paris gestorben, sehr berühmt zur damaligen Zeit auch. Und bis heute ist seine Methode ja auf der ganzen Welt verbreitet. Also es gibt, also ist wie VW. Ach, also Homöopathie ist auf der ganzen Welt verbreitet. Es gibt kaum Land, sogar Japan hat mittlerweile eine sehr gute Community. In China weiß ich nicht so genau, aber sogar in den asiatischen Staaten mittlerweile. In Amerika sowieso und so weiter und so weiter. Also Indien ist ein Riesen. Da gibt es Hunderttausende von Homöopathen. Der größte, ja, das größte Land also was die Anzahl der Homöopathen angeht, 100.000 geht's da. Und es ist ja ein sehr, sehr großes Land. Da entwickelt sich auch sehr viel was die der Homöopathie angeht, gerade in Indien. Aber ausgegangen ist es eben von Deutschland. Und es waren im Grunde sehr, das war ein sehr skrupulöser Arzt, also jemand, der gemerkt hat, wenn er den Leuten die Mischungen, die also damals waren, und also die Medikamente oder die Aderlässe und all das, wenn er das angewendet hat, dass er also nicht zu wirklich guten Ergebnissen kam. Der Kur oft das Leiden noch verschlechterte. Ja, und er hatte damals auch schon viele Kinder, er war relativ früh geheiratet, wie das damals so üblich war, und hätte davon sehr gut leben können, von seinem Arztberuf auch damals schon. Nur hat er sich nachher völlig davon zurückgezogen, weil er sagt, ich will zum Mörder meiner Brüder werden. Also sehr, ja. Und also Brüder als Menschenbrüder. Das war sein, er hat ein Jahr lang sich gar nicht ärztlich betätigt, ein oder zwei, hat aber, um seine Familie durchzubringen, medizinische Bücher übersetzt. Ja. Unter anderem eins von Cullen, den kennt heute keiner mehr, aber das war ein irischer Arzt und Pharmakologe, der geschrieben hat, dass die Wirkung der China-Rinde auf der Nüsse, ja, war seine Theorie. Und das hat ihn irgendwie getriggert und hat gesagt, das muss ich mal ausprobieren, und hat das Zeug genommen, die China-Rinde genommen, und siehe da, also die Wirkung auf Wechselfieber, Stärkung des Magens, das war nicht so, sondern es war so, dass die Symptome des Wechselfiebers, also fieberartige Symptome, bei ihm auftraten, wenn er das Zeug, ja, und er bekam, also das beschrieb er alles ganz genau, welche Art von Symptomen da auftraten, und die klangen dann nach einer gewissen Zeit ab. Und das war das Erleuchtungserlebnis oder das Aha-Erlebnis. Eine Arznei, die wirksam ist für eine bestimmte Erkrankung oder für bestimmte Symptome, die kann genau diese Symptome erzeugen. Das ist der ganze Witz. Das erzeugt Wechselfiebersymptome, also ist es bekanntermaßen auch wirksam dagegen. Wussten die Leute, aber die haben dann eben gedacht, ja, es stärkt irgendwie den Magen und so. Das war natürlich alles nur eine Theorie. Das war die initiale Erkenntnis. Ja, wirklich das, was dazu geführt hat, dass er auch, und eben das nicht nur so, doch, Beruf, das, ah, jetzt weiß ich wieso, wirklich die Sachen reingepfiffen, kann man so schön sagen. Er hat also die ganzen Medikamente selber genommen und natürlich auch im Reise seiner Familie, später seiner Studenten, er war ja danach Professor in Leipzig, hatte eine Studentenschaft, mit der er also sogenannte Prüfungen, ja, alle diese Arzneien wurden alle geprüft und eingenommen, und dann hat man gesehen, was kommt: Erbrechen, Durchfall, wurde alles ganz genau aufgezeichnet. Und das nennt man die reine Arzneimittellehre. Ja, basiert auf Experimenten. Ist keine Idee von irgendwas. Es ist, da haben die Menschen unglaublich viel auf sich genommen. Wenn jemand nämlich schon mal eine Arznei genommen hat, sagt, Arsen zum Beispiel, ist nicht schön, ist nicht schön. Nee. Ja, da denkt man, man stirbt. Ja, man hat das nicht so weit, dass die Prüfer da Schaden erlitten hätten. Aber
zu viel, ne, führt ja auch zum Tode.
Viele, viele sind, ja, also Durchfall und also auch sehr, sehr starke Angstzustände, etc., etc., etc. Alles das wurde von den Prüfern genauestens aufgeschrieben, geklärt, ne? Und also dann Prüfung von Hahnemann selber nachher und später natürlich auch von vielen anderen Schülern und Prüfungen auch in Österreich, überall, ja, später auf der ganzen Welt. Bis heute ist das so, dass Arzneien geprüft werden auf diese Weise. Also das Ganze basiert auf dem Experiment, das Wissen um die Homöopathie basiert auf diesen Experimenten an gesunden Versuchspersonen.
Ja, und interessanterweise ja an Menschen und eben nicht an Tieren, wie es so oft ist heute.
Das ist wohl wahr. Das ist ja genau. Der Vorteil dabei ist, dass einen Schmerz und das oder ich habe einen brennenden Schmerz oder ich habe mir geht's nachmittags um 4, habe ich einen totalen Breakdown oder kann ich mich kaum noch wach halten oder was. Ne? Das kann ein Tier natürlich nicht so machen. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht homöopathisch Tiere behandeln kann.
Das stimmt, ja.
Wenn man die Beobachtung hat, ja, habe ich da sehr schöne Erfahrungen gemacht schon, oder aber sogar Pflanzen. Ich habe jetzt hier auch eine also meine Rotdörner, die waren immer von Pilzen befallen, das hat 2 Jahren, 3 Jahren immer alle Blätter verloren und mit homöopathischen Pilzmitteln waren die grün, wieder grün geworden. Ja. Wahnsinn, ja. Ich war total begeistert. Ja. Ist ein neues Steckenpferd von mir. Oder ja, super. Den Garten neu, so mit homöopathischen Mitteln dann zu beeinflussen. Ist also wunderbar, ist auch eine sehr gute Entwicklung da. Hahnemann hat das eben das Ganze entwickelt. Und das ist bis heute auf der ganzen Welt. Also Amerika gibt es, Frankreich ist eine große Community, überhaupt in der Schweiz ist es auch im gesetzlichen, ist es auch quasi von den gesetzlichen Krankenkassen auch übernommen, etc. Also das wird häufig aber auch immer sehr, Hahnemann war schon kein verträglicher Typ, der hat also immer ziemlich Klartext gesprochen und den Ärzten auch vorgehalten, wie sehr sie ihre Menschenbrüder da malträtieren mit dem ganzen Zeug, ne? Was sie da verschrieben haben, was völlig damit in unseren Augen natürlich auch unwissenschaftlich war, bis heute noch ist. Die Leute wurden ja zigmal zur Ader gelassen. Es gab sogar einen bekannten Franzose, der sagte, man muss die Leute so schwächen durch den Aderlass, dass auch die Krankheit keine Kraft mehr hat. Eine Theorie, die oft schiefgegangen ist, kann man sicher sagen.
Ja, das ist auch oft das viel vergessene, die ärztliche Leitlinie zunächst einmal nicht schaden. Ne? Das ist ja immer, wird ja immer so ein bisschen fällt hinten runter, aber ist ja wirklich sehr wichtig.
Das war das um dieses. Und er hat ja natürlich, die Anfänge waren natürlich auch sehr grob. Er hat unverdünnte Arzneien genommen, wie Belladonna oder so, ja. Und dann, das ist ja sehr giftig, auch gerade bei Kindern und so. Und dann kam man eben auf die Idee, das zu verdünnen. Und zu verdünnen allerdings auch. Ja, das ist der Trick dabei.
Ja, dazu würde ich gerne nachher noch kommen.
Das kommt danach.
Ja, die Potenzen,
aber diese ganze Verdünnungsgeschichte, die den Homöopathen ja mit großem, der, wo immer wieder ein großes Unverständnis, verständlicherweise, geäußert wird, wieso das überhaupt wirken kann. Das ist nicht irgendwie aus esoterischen Spekulationen entstanden, diese Verdünnungen, sondern das war, die Menschen haben gemerkt, das auch, aber verdünnt wird es viel besser. Ja, es war eine reine Beobachtung.
Das ist
und
interessant.
Ja. Interessanterweise sogar noch, je höher man verdünnt und wiederum verschüttelt hat, desto besser war es. Ja, und das ist eine Erfahrung, die Natürlich unser Weltbild im Moment, dem wir im Moment anhängen, nicht so, das sprengt das ein Stück oder stellt es in Frage. Das ist eine Anomalie.
Ja.
Es ist natürlich, wie jeder, der hinkt oder einen Buckel hat, immer ein bisschen problematisch. Also die Homöopathie hat quasi so einen wissenschaftlichen Buckel, kann man sagen.
Ja, meine Theorie dazu, warum das Ganze so funktioniert, das würde ich dir gleich gerne erzählen. Und du kannst ja gerne sagen, was du dazu sagst. Aber wenn wir mal dem Namen so ein bisschen nachspüren, also Homöopathie bedeutet ja das Gleiche geben, ne? Also das Gleiche, was das Leiden ist,
das gibt man auch. Homaios, das Ähnliche. Homaion, mein Griechisch ist sehr eingerostet. Ich habe also Griechisch. Also Homaios, Pathos heißt Ähnliches Leiden.
Ja.
Ähnliches Leiden. Das ist das Prinzip. Man gibt ein ähnliches Leiden, eine artifizielle Krankheit, eine künstliche Krankheit, für den natürlichen Krankheit, für die natürliche Krankheit, die der Patient hat. Dann heilt es ihn. Bisschen simpel ausgedrückt, aber es ist ein bisschen mehr dahinter. Also man muss genau wissen, was man tut.
Ja.
Und es ist eben immer die individuelle Betrachtung des einzelnen Falles man muss ein gewisses Wissen haben darüber. Einfach nur zu sagen, ja, das ist gut für Durchfall, funktioniert nicht in der Homöopathie.
Ja.
Irgendwie ist der denn? Und wann, wie und so weiter. Und wenn man dann das Passende als gibt, wunderbar, geht das sehr schnell.
Und was ist die Theorie dahinter, warum es hilft, wenn ich das gleiche Leiden quasi in Form von Globulis oder anderen Arzneimitteln, das ähnliche Leiden gebe? Wieso könnte das wirken? Wieso könnte es oder wieso funktioniert es?
Wieso das wirken könnte? Ja, was ist das, ein ähnliches Leiden hineingeben, um eine Immunität zum Beispiel zu erreichen? Bei der Impfung ist genau dasselbe Thema. Also Hahnemann war auch gar nicht gegen Impfung. Er war gar nicht. Ne? Also heute, es wird immer auch erzählt, ja, die Homöopathen sind alle gegen Impfung. Nee, das stimmt gar nicht, weil das Prinzip ähnlich, sehr ähnlich ist. Impfung gibt man abgeschwächte Masernerreger. Ja? Mhm. Und wenn ich eine Grippe das Gleiche. Ja? Und wenn ich nicht wüsste, dass ich einen Pieks bekommen habe, und am nächsten Tag denke ich, oh, ich glaube, ich kriege eine Grippe. Ja. Und genau diese ähnliche Krankheit macht mich nachher immun. Ja. Wenn eine Impfung reagiert, und die tut das mal auch mit unerwünschten Nebenwirkungen, natürlich, dann, es muss aber eine Reaktion des Organismus stattfinden. Ja. Und diese Reaktion des Organismus, die führt zur Heilung. Nur die. Das Mittel, sage ich immer, das ist der fiese Map. Ja. Das ist die Krankheit, das ist das, was man nicht haben will. Aber indem es dem Körper auffordert, in die entgegengesetzte Richtung, deswegen kann es heilen. Nur so. Und man kann es ja vergleichen mit, das ist eine Reizreaktionstherapie auf eine sehr differenzierte Weise. Also Reizreaktion, wenn ich eine Hand in kaltes, wenn ich die linke ins kalte Wasser tue und lasse sie so ein bisschen drin, hol die nach raus, wird die dann nachher wärmer als die rechte. Deutlich. Ja. Die Reaktion auf Kälte ist Wärme.
Exakt.
Der Körper macht immer das Gegenteil von dem Reiz, dem er ausgesetzt ist. Er wirkt immer eine Reizreaktion. Ja,
das kann man wunderbar zum guten Schlaf verwenden. Wenn man nämlich eine heiße Badewanne vom Schlafen macht, dann wird der Körper sehr warm, kühlt danach runter, und dieses Auskühlen, das sorgt dafür, dass wir sehr tief und erholsam schlafen können, zum Beispiel. Ne? Da geht er auch wieder ein Stück weit über den Ursprungszustand eben drüber. Ja.
Das homöopathische Prinzip auch im Alltag kann man das häufig wiederfinden in vielen, vielen Bereichen. Hier ist es eine Medizin, also eine sehr ausgefeilte und mit viel Mühe und Fleiß zusammengestellte experimentelle.
Ja, jetzt bist du gerade
eingefroren.
Ja, du bist auch eingefroren. Vielleicht kannst du den letzten Satz noch mal ganz kurz von uns wiederholen.
Ja, jetzt bin ich, das ist etwas, was uns diese experimentelle Grundlage, das Wissen um diese Krankheiten und oder über das, was Arzneien hervorkünstlich bei bei künstlichen Krankheiten diese Erfahrungen. Und das ist eigentlich das eigentliche Wunder. Also wir können Immunsystem, also das Immunsystem wird angeregt, ist auf eigene Weise bestimmte Dinge zu viele, viele Krankheiten zu überwinden. Aber das geht auch für Rückenschmerzen oder.
Also ich habe so mitgenommen, dass du das so eingeordnet hast, dass man im Prinzip dem Körper hilft, sich selber zu heilen. Ne? Also das wird ja auch der Salutogenese eher, also als das allopathisch zu sehen, ne? Sondern eben dem Körper das zu geben,
Das
was er
Gegenteil von
benötigt.
genau
Den
wäre das.
genau.
Ja. Eben, aber das ist eben wirklich ganz viel Arbeit war, ganz viel Mühe über Jahrzehnte haben die Menschen die viel Leid auf sich genommen, vieles also wirklich durchgemacht, weil es echt kein Spaß ist. Das ist schon herausfordernd teilweise, was da mit einem geschieht und was am Ende der Menschheit liegt. Also die Menschen, natürlich, wenn man, je mehr Wissen wir da schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, desto besser können, welche Arzneien für was denn gut sein können. Ja. Und das ist natürlich auch eine Frage. Und das wirklich gut anzuwenden, es ist wunderbar. Ja, es gilt vor allem für chronische Erkrankungen, aber auch für akute. Ja, wenn ich akut eine Grippegeschichte habe, dann, wenn man ein passendes Mittel gibt, ist schon eine deutliche Umkehr da. Ja, das geht sehr schnell. Geht sehr, sehr schnell. Kürzer, desto schneller geht das. Natürlich etwas, was 20 Jahre oder länger sogar noch da ist, das dauert seine Zeit. Dass der Körper da wieder selber, aber er schafft es dann selber und nachher braucht er nichts mehr. Ja. Mein Bestreben ist, mich überflüssig zu machen, sage ich immer. Und das gelingt auch oft, gerade bei chronischen Erkrankungen, dass die Leute sagen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und das Interessante, ja, Entschuldigung, was wir zum Ende einer Kur oft auch sehen können, also auch wenn wir schon Jahre haben und dann das Mittel nehmen, über Monate oder sogar noch länger, ein ganzes Jahr oder so, und plötzlich, wenn das Mittel nichts getan hat, oder nicht plötzlich, also mit allem, plötzlich immer, wenn ich das schlechter. Also wir nehmen es in Tropfenform dann, ne? Da. Wenn ich es nicht nehme, wenn ich es wieder aufhöre, ist es wieder besser. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem, das nennt man eine Endverschlimmerung, dann kann man damit aufhören und dann bleibt es auch stabil. Übrigens, das deutlichste Zeichen dafür, und weil ich das ja dauernd erlebe, ist, das deutliche Zeichen dafür, dass es kein Placebo ist. Kein Placebo. Weil Placebo ist gar nichts. Ne? Also das kann immer sein. Ne? Weil ich so nett das Mittel aufgeschrieben habe und der hat auch die Mühe auch eingespart. Kann immer auch sagen, ja, ich habe, okay, das wäre ja, kann man nicht unterscheiden. Wirklich nicht, kann man nicht. Aber wenn dann das Mittel hier am Ende eine Verschlechterung macht oder neue Symptome hervorruft, die vorher nicht da waren, das muss man auch wissen, dass das sein kann, dann weiß ich,
Das ist
also Homöopathie, das so richtig zu betreiben, ist schon auch eine, Hahnemann hat das Heil von, er ist von dem Ausdruck Heilkunde zur Heilkunst übergegangen, hat nachher seine Methode, sein Organ Kunst genannt und nicht mehr Organ der Heilkunde. Ja. Also es ist schon auch eine Form der Interaktion mit dem Patienten, man muss schon das Ganze so erfahren, dass es dann auch so gelenkt wird, dass das gute Ergebnis da ist.
Vielleicht kannst du mir einen Aspekt erläutern, den ich nie so ganz verstanden habe, und das ist, wo kommt das Individuelle rein und wo gibt es allgemeingültige Mittel, die funktionieren? Das heißt, gibt es Mittel, die bei jeder Person bei Schnupfen gut sind, oder ist es dann wichtig, die Person auch zu begutachten? Also auch dieses Konstitutionsmittel kommt da ja rein zum Beispiel, ne? Vielleicht kannst du das ein bisschen
Ja,
erläutern.
also ich habe es nicht, also wenn ich richtig verstanden habe, gibt es Mittel, die immer wirken, so einen feststehenden Erkrankten, nennt man das, ja? So. Oder wenn wir zum Beispiel Grippewelle haben, ja? Und dann hat man fünf oder sechs Grippefälle. Man sieht, der Schnittpunkt ist, die haben alle das, das und das. Und da weiß man, aha, die brauchen dieses Jahr alle Bryonia. Oder die brauchen alle dieses Jahr Eupatorium. Oder. Ja. Dann weiß man, das ist ein feststehender, das ist ein Genius Epidemicus. Da braucht man immer nur ein Mittel. Kann man dann schon, höre ich am Telefon, ah, ich habe dies und das, kann ich schon, ah, das geht dann sehr schnell.
Also das heißt, über die Symptomatik dieser Art von Grippe kommst du dann dazu, ja?
Ähnlichen Verlauf hat und das bei mehreren Menschen zu erkennen ist, oder ähnliche Symptome, ja, Kopfschmerzen, Frieren, etc., diese Symptome immer ähnlich sind einer bestimmten Arznei, dann kann man fast schon davon ausgehen, dass auch wenn der nächste mit der Grippe kommt, auch wieder das Mittel braucht und kann dann das auch relativ zuverlässig geben.
Ja.
Man muss natürlich immer noch mal zuhören und gucken. Aber weil es gibt ja immer auch ein paar, die rausfallen aus dem Muster. Aber die anderen, es gibt dann viele, die das betrifft. Aber es ist immer natürlich immer eine Individualisierung, aber das geht außerhalb des individuellen Musters. Normalerweise braucht man ein individuelles Krankheitsbild. Ja,
Ja.
so gerade bei chronischen Erkrankungen ist es sehr, kann es sehr komplex sein. Ich hatte dies, ich hatte das, ja, ich hatte eine Operation, ich hatte eine Sterilisation, ich hatte oder alles Mögliche, ja, was Einfluss nimmt auf die gesamte Befindlichkeit des Organismus oder die Reaktionsweise des Organismus. Das muss man erkennen, ja, und auch in der Historie erkennen. Und das ist sehr individuell. Das ist ja, da kann man nicht sagen, für Migräne gebe ich immer dieses Mittel. Ja. Oder Allergien, etc., etc. Ja. Oder bei chronischer Verdauungsbeschwerden gebe ich immer dieses Mittel. Nein. Ja. Das muss man sehr individuell schauen. Aber bei akuten Geschichten, mein bei Schnupfen oder so, ist es auch ein bisschen tricky, ja. Kann so. Ich meine, so Schnupfen, der kommt, der dauert 7 Tage mit und ohne. Ja, man kann es abkürzen. Kann, aber das sind mehr oder weniger oder Allium-Cepa ist ein gutes Beispiel. Die Zwiebel, ja, hat jeder schon mal gemerkt, eine Zwiebel schälen, läuft die Nase. Allium-Cepa kann ein sehr gutes Mittel bei Schnupfen sein. Kann ein sehr gutes, weiß jeder. Ja, weiß jeder. Das schon, das ist eine Arzneimittelprüfung, die man am Küchentisch macht. Ja. So.
Interessant, ja.
Also weniger. Und je empfindlicher, der braucht nur eine Zwiebel zu sehen, schon fängt er an zu niesen. Ja. Das ist dann schon eine auffallende Geschichte. Ja. Manchmal auch, wenn jemand Allium-Cepa braucht, tatsächlich, sagt er, ich liebe Zwiebeln, ich könnte mich rein, ich muss jeden Tag, ich könnte so reinbeißen. Das kann ein Symptom sein. Und dann braucht man, reguliert das dann quasi.
Ja.
Und hat natürlich dann entsprechende Symptome. Wenn das der Fall ist, dann wäre das ein gutes Hinweis, ein guter Hinweis dafür, dass Allium-Cepa gut wäre. Nur, also es ist immer im Gesamtbild zu sehen. Also man muss immer, gerade bei chronischen Sachen, da muss man sich wirklich mal 1,5, 2 Stunden Zeit nehmen und das ganze, die ganze Anamnese durchgehen. Ne? So. Die ganze Symptomatik, die ist körperlich wie seelisch. Wir machen zwar keine Psychotherapie, aber manchmal ist es wie ein Wunder, dass auch manche, viele oder das Körperliche und das Seelische ist nicht getrennt. Ist nicht getrennt. Gar nicht. Ja. So, das kann man sehr gut illustrieren, zum Beispiel an ich hatte zwei Kinder mit starkem Verhalten, das ist schon ein paar Jahre her, 3, 4, 7, 8 Jahre alte Jungs, ne? Wüt sehr, sehr schnell mit Wutausbrüchen und der eine auch noch mit Bettnässe mit 7, 8 Jahren und so weiter und so weiter. Chronische Erkältung und so weiter und so weiter. Also heftige Geschichten. Und beide waren interessant, die kamen im Abstand von 2 Jahren. Waren total steif. Total steif. Ja. Also Körper kam gerade mit so rund, als Jungs, ne? Also mit 7, 8 Jahren. Und gleichzeitig waren sie auch total rigide in ihrem Verhalten. Also wenn das Messer links lag oder statt rechts, kriegen den Todesanfall. Ja, also extrem, muss ja alles ganz, ganz, ganz genau sein. Ja, so beide, interessant. Und beide hatten diese körperliche Steifheit. Beiden hat dasselbe Mittel geholfen. Das wäre zu viel. Und beide kamen nachher bis zu den 10. Und klar, außerdem war natürlich auch ihre Flexibilität im äußeren Umgang mit den veränderten Dingen in der Umgebung. Das war für mich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie innere Flexibilität oder Inflexibilität mit äußerer Inflexibilität auch zusammen. Sehr
Total.
interessant.
Ja.
Und wie sich das beides durch die Arznei auch generiert, was ja auch dafür bekannt ist.
Ja. Ja, absolut.
Also das ist ja spannend zu sehen, und man sieht das in allen anderen Fällen auch, dass gerade bei chronischen Erkrankungen die seelische Verfassung als erste besser wird. Ja, es ist das besser. Und die Leute sagen, ja, manchmal sogar so, dass sie sagen, ah, mir geht's besser. Denkt man, die haben ja wohl irgendeinen Knall. Ne? Aber genau so paradox, mir geht's besser. Ich fühle mich besser, ich habe mehr Energie und habe eine bessere Stimmung, aber meine Beschwerden sind sogar ein bisschen mehr geworden.
Okay.
Was ist, ja, mein Rücken oder man fühlt meine Knie oder so. Das, und das, dann bin ich immer sehr froh. Mhm. Dann weiß ich, das funktioniert. Das gut.
Das ist die sogenannte Erstverschlimmerung?
Das ist eine erste, ja, das kann, aber es ist ja in einer Besserung. Also das Innere wird besser und außen wird es schlecht. Mhm. Also die körperliche Symptomatik kann schlechter werden. Zuerst kann, muss nicht. Also es kann auch besser werden, klar. Aber man kann es öfters beobachten, mal hin und wieder mal beobachten, dass beides, dass zuerst geht mir insgesamt besser, aber ich habe mehr Beschwerden. Das ist, und das ist nicht schlecht. Da darf man nicht das Mittel wechseln.
Also ist ein gutes Zeichen in diesem Fall, ja.
In diesem Fall ist das ein sehr gutes Zeichen. Ja. Also, aber da wäre, wie man das Ganze beurteilt nachher und was funktioniert und wie nicht, das ist ein Eigen, ja. Ich mache das jetzt 40 Jahre mit meiner Zeit als Assistent, bin ich jetzt 40 Jahre dabei. Lerne immer noch dazu. Ja.
Ja.
Immer ein dauernder Prozess.
Ja.
Ja.
Ja, die,
wunderbar.
Die Anzahl an homöopathischen Mitteln ist ja auch tatsächlich riesig, ne? Das Arsenal, auf das man da zurückgreifen kann. Das sind ja wirklich hunderte, wenn nicht tausende Mittel, oder?
Es sind hunderte von Mitteln, das stimmt. Aber auch tausende von Mitteln sogar. Nur, also die wirklich sehr, sehr gut geprüften, auf die ich mich hauptsächlich, also, dass dies ist immer noch sehr, sehr viel. Ja. Es ist immer noch sehr, sehr viel. Aber ja, deswegen kann man auch nicht einfach sagen, nimm mal dies oder nimm mal das. Und wir haben auch immer einen Kreis von Mitteln, die eine Wirksamkeit haben. Also man kann nicht sagen, wenn ich nur ein Mittel hätte, dass überhaupt irgendwas tun würde an dem Patienten, wird morgen zumachen. Das wäre unmöglich, ja. Also es wäre eine völlige Überforderung, ein Mittel. Na, also wenn das nur das eine einzige Mittel was bringen würde, das, oder eine Veränderung macht. Das, es gibt immer so einen Kreis von Mitteln, die, in der eine Resonanz da ist. Und je besser und je tiefer die Resonanz ist, desto tiefer ist die Heilung. Also, ja. Das ist so. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne?
Ja.
Also das wäre ja, dann wäre ja, das wäre mal, wenn wir unter Tausenden von Mitteln immer das, nein, das geht. Wir haben immer eine gewisse Bandbreite von Mitteln, die eine Reaktion bekommen. Aber manchmal ist man überrascht, wohin es sich dann entwickelt, ne? Und dann endlich zur Heilung kommt. Also das, ja, das ist eine spannende Sache.
Und genau, bevor wir jetzt zu dem scheinbaren Paradoxon kommen, dass je weniger von dem Stoff drin ist, desto stärker es wirkt, würde ich gerne noch fragen, was ist denn der Konstitutionstyp? Denn bei mir war das die Wolfsmilch. Ich fand das ganz interessant. Ich habe auch über eine Stunde Gespräch führen dürfen. Und
Wolfsmilch, welches Wolfsmilch? Also Lactulipino.
Lactolupus, irgendwie Lactulipino. Sowas, ne? Ja, genau sowas.
Ja. Lactulipinum, aha.
Ja. Also da ging es auch um die Träume, die ich in der Kindheit hatte und so weiter, ne? Also um so über kindliche Wölfe, Ängste. Ja, immer Hunde, Wölfe, sowas. Und ja, scheint auch so mein Totemtier
das irgendwie. Ist das ist typisch auch für Belladonna, ne? Das
ja.
Ist typisch für Belladonna.
Ja. Okay. Aber erzähl uns kurz, warum macht man das?
Durch
das Konstitutionsmittel herausfinden.
Das Konstitutionsmittel ist eigentlich ein überholter Begriff. Also muss man schon sagen, also Konstitutionsmittel in dem Sinne, dass ein Mittel für alles, nein. Das ist natürlich auch so gelernt. Ich habe gesagt, das hat auch manche Phasen durchgemacht, da, also meine persönliche homöopathische Entwicklung. Aber von dem Begriff des Cortisol habe ich mich mehr und mehr entfernt. Also es gibt das, natürlich gibt es Menschen, die haben das Glück, immer nur ein Mittel zu brauchen. Sulfur oder Phosphor oder was anderes, ja, dieser Mittel. Weil das quasi in ihrem Bild, fallen sie immer nur in diese Symptomatik zurück, wenn sie dann krank sind. Ne? So. Also bei Konstitutionsmitteln sind tricky. Ja, das ist so der Schlüssel für alle. Ja, man kann unter Umständen auch mal eine ganz natürlich eine Grippe bekommen oder was anderes, wo das Mittel dann, wo man anderes Mittel braucht. Man kriegt auch einfach Krankheiten, die unter Umständen, bei dir jetzt nicht, aber die dann außerhalb dieses einmal gefundenen Mittels. Aber es gibt so 10 bis 20% der Menschen, die ein sehr stabiles Reaktionsmuster haben, die also immer wieder dieselbe Symptomatik, egal was jetzt gerade anfällt, Kopf oder Knie oder Fuß oder Magen oder so, immer wieder dieses Muster, das würde man vielleicht dann als Konstitutionsmittel bezeichnen, aber
Es ist dann immer individueller, ne, und immer nach Symptomatik
es ist
zu
immer, ja,
beurteilen.
sehr individuell, man, und jeder Krankheitsfall auch ist ein anderer, stimmt. Wobei das, natürlich bei Erfahrungen mit den Menschen, dann weiß man natürlich, der reagiert oft so, aber man muss immer wieder neu, mit Anfängergeist quasi rangehen.
Also jetzt kommen wir zum
Das ist
ja oft verwendeten ja zu dem skeptischen Part. Also mein Vater ist zum Beispiel Chemielehrer gewesen und der hat immer gesagt, ja, aber da kann ja nichts wirken, weil da ist ja nichts mehr drin. Wie kann das sein? Erklär uns das bitte.
ja, wenn ich das wüsste, würde ich ja morgen den Nobelpreis bekommen. Also es gibt kein bisher wissenschaftlich klares Modell dafür. Das stimmt. Allerdings, und das Wissenschaft beruht ja auf Beobachten. Experiment. So, auch wenn man manches noch nicht erklären kann. Aber wir können doppelblind Symptome, also bei Pflanzen sehen oder auch bei Bakterien. Ja. Es gibt da ein berühmtes Mastzellenexperiment von zwei Ärzten in Hannover schon vor über 20 Jahren gemacht. Die degranulieren, ja, also das heißt, die verändern, degranulieren, du weißt, was das ist. Und jenseits der C30, beziehungsweise in dem Fall der D23, das ist ja die C12 im homöopathischen Sinne, also eine hohe Verdünnung, die reagieren die drauf, wenn vorher verschüttelt worden ist. Nur dann. Das hat man also, wenn die Verdünnung nicht verschüttet worden haben, es scheint so zu sein, dass die Verschüttelung einen wichtigen Einfluss hat. Und es gibt ein Buch, das habe ich auch hier, das habe ich vor ein, 2 Jahren gelesen, das hat über die Homöopathie ist Nanomedizin, ja, also die haben da Nanopartikel in der Elektromikroskopie. Hochwissenschaftlich sozusagen und hochtechnisch und oder in einem anderen ein Deutscher, das war ein Inder, ein anderer, der hat Elektrospektrometrie, ist das, glaube ich, ja. Habe ich auch da, und da gibt es ganz viele Untersuchungen von homöopathischen Mitteln, die eindeutig zeigen, da ist was, wird abgelenkt, wird anders, also physikalisch kann man das nachweisen, dass eine andere Reaktion ist bei einer Arznei. Ja? Auch physikalisch ist es erkennbar, es sind die Phänomene da, bei Pflanzen genau. Ne? Also es gibt viel Forschung dazu, warum das Zeug wirkt. Es ist eine Anomalie. Es ist tatsächlich bisher, kann man sagen, es ist eine Anomalie, aber etwas so wie man kann was beobachten, aber weiß nicht warum. Das funktioniert. Ja? Und die unwissenschaftliche Seite ist zu sagen, diese Beobachtung, das geht gar nicht. Ja? Weil wenn wir, solange wir es nicht beobachten, ist es ja auch nicht da. Ja? Solange wir es nicht beachten, ist es nicht da. Das ist ja so, wie ich glaube, Galilei, ich meine, Der hat die Kardinäle gesagt, schaut doch mal selber hier durch das Fernrohr. Und gesagt, nein, machen wir nicht. Das könnte ja ein Problem werden. Machen wir nicht. So ähnlich ist es auch hier. Es sind die Phänomene liegen auf. Es ist doppelblind, ist das belegt, dass diese Phänomene da sind. Mhm. Ja, so, dass es wirkt auf diese quasi auf diese Einzeller oder auf die Pflanzen. Wie es da zustande kommt und warum das dann auf die, das ist noch eine offene Frage. Wie es dazu kommt und wie es, ne, das ist dann die Frage. Ja, das ist aber eine, das hat man zum Beispiel bei Aspirin auch nicht gewusst. Bis in die 80er Jahre hinein hat man nicht gewusst, wieso Aspirin wirkt. Ja, bis man auf die Prostaglandine kam. Aber man hat es vorher schon tonnenweise aufgeschrieben. Das war also nicht um, und so gibt es mehrere, da gibt es in der Medizin mehrere Beispiele, wo man den eigentlichen Wirksamkeit, weiß man gar nicht mehr.
Ja.
Aber es tut's, das tut was und tut das, was es tun soll. Mhm. Und darum geht's ja. Es geht darum, dass wir heilen können. Diese Methode, wie ich eben schon sagte, also ist nicht aus esoterischen Gründen entwunden, Potenzen da entwickelt hätte, sondern aus der Beobachtung.
Ja, das ist interessant.
Wenn ich einem Kind einen halben Tropfen Belladonna gebe, dann hat es eher Vergiftungs. Also verdünne ich das und verschüttel das, geht das zack, ja, sofort schnell besser.
Ja.
Das ist manchmal ein Wunder.
Ja.
Ja, ich hatte mein Kind da, die war 8 Wochen oder so, auf dem Arm der Mutter oder näher. Und die hatte Sichelfuß, ne? Sichelfuß ist so ein Sichel. So, nach der Geburt ein häufiges Geschehen, dauert meistens ein halbes bis ein Jahr oder noch länger, bis es weggeht. Und außerdem schwerste Verstopfung, weil die Mutter einen extremen Schock hatte der Schwangerschaft, während der Geburt, dachte, das Kind sei gestorben. Also war völlig neben der Kappe, Riesenschock. Und wegen der Verstopfung dann Opium nehmen. Opium ist ein Mittel für Schock, Folgen von Schock, ne? Für das Kind auch. So. Und die lag auf dem Arm der Freundin, so 2 Kügelchen damals, oder C200 da rein, und das Kind machte so, und dann
fühlst
du so, innerhalb von Sekunden, ja? Sofort waren die Wagen und blieben. Das ist so ein Sekundenphänomen.
Ja? Yeah.
Das kann man manchmal erleben.
Wow.
Je akuter und je frischer etwas ist, bei Kindern geht das immer sehr schnell. Wenn man das Passende findet, ist das immer wie, geht es super schnell. Ja, weil die auch noch sehr frisch sind.
Also wenn die Verdünnung größer wird, wirkt es ja stärker, das haben wir beobachtet.
Ja, das kann man so nicht sagen. Also die und niederen Potenzen wirken auch.
Ja.
Aber durch wenn es vergift, wenn es Gifte sind, ist die Giftwirkung, also die negative, also die sogenannte Erstwirkung zu stark und die Gegenbewegung des Organismus, ne? So, deswegen verdünnt man, um eine geringe Erstwirkung, also Vergiftungswirkung zu haben, ne? Je höher die Potenz ist, desto genauer muss die Resonanz sein, ja.
Hey.
Zum Geschehen, zum Krankheitsgeschehen.
Ja. Ja.
Wenn du eine 10.000 oder 10.000 von irgendwas nehmen würdest, womit du gar nichts zu tun hast, würdest du keinen, das wäre kein Problem, wäre keine Vergiftung. Ja. So. Während, wenn die Arznei viel mit dir zu tun hat, dann reagierst du schon.
Ja. Ja.
Auch, das hängt dann auch manchmal mit der Dosierung sogar zusammen.
Ja.
Es gibt manche, wo wir mit, wenn wir 2 oder 3 Tropfen geben, eine Arznei, ja, bei tut sich ein bisschen was, aber wenn wir dann 4, 5 oder 6 geben, ist es gut. Oder ein gutes Beispiel, was ich auch kürzlich erlebt habe, das mit der Dosierung ist eine sehr interessante Sache, die ich erst in den letzten 10 Jahren oder so mit steht zwar schon beim Hahnemann, haben wir aber so damals nie gelernt. Und daran sieht man, dass es schon in irgendeiner Weise, will ich nicht sagen, materiell oder zumindest energetischen Unterschied macht, ob ich 3 oder 5 Tropfen gebe oder 1. Ja, gibt da sehr einen Fall von einem von einem Allergiker, der jedes Frühjahr 2, 3 Monate völlig platt war und wenn er nicht 2, 3 Spritzen Cortison bekam, unglaublichen Niesanfällen und Krankheitsgefühl und so. Und dann haben wir das mit Mittel Salvadella behandelt, ging wunderbar, aber der musste das Mittel pur nehmen, ja, pur, Tropfen. Dann war alles weg, kein Problem. Nächstes Jahr rief er mich an, ja, ich nehme das ja schon und ich merke nichts, das ist immer noch genau echt. Ne? Wie nimmst du das denn? Ja, 3 Tropfen in Wasser. Ah, wir waren aber schon bei 1 Tropfen. Ah ja, okay, dann hat er 2 Tropfen pur genommen, nach 2 Stunden war alles weg und blieb weg.
Ja.
Diese Unterschiede, und da gibt es viele Beispiele, ne, dass das einfach das geringere Dosis dann eben nichts macht, aber dann eine größere schon oder umgekehrt zu viel, zu starke Reaktionen bringt und er muss nur noch 1 Tropfen nehmen. Die bessere, die gute Wirkung. Das ist mein tägliches Brot. Das ist mein Job, mit den Leuten rauszufinden, was für sie das Beste ist.
Also das spielt so ein bisschen auch die Intuition und die Erfahrung eine Rolle, je nachdem, was für eine Potenz du gibst und welche Menge.
Das ist Beobachtung. Das ist, natürlich auch eine gewisse Erfahrung, aber es gibt bestimmte Kriterien. Wenn das passiert, machst du das. Wenn das passiert, machst du jenes und so, dass man sich da entsprechend bewegt. Ja. Das muss auch der Patient, der Patient wissen. So, sonst, wenn es davon kommt, aber es ist, wenn es dann ist es auch klar. Ja, das Mittel kann krank machen oder kann Symptome hervorrufen, die ähnlich einer Erkrankung sind.
Ja.
So. Aber das Gute daran ist, es hält nicht an. Wenn man es ist es weg. Es sei denn, man übertreibt es, wie manche Prüfer das gemacht haben in früheren Zeiten, unter Umständen schon bleibende Probleme bekommen. Das wird berichtet, ist mir aber selber noch nicht so vorgekommen. Und wenn man homöopathische Mittel verantwortungsvoll einsetzt, passiert so etwas auch gar nicht. Kann gar nicht passieren.
Ja.
Aber es ist auch kein Spielzeug, wo jeder so reinpfeifen kann, was er will. Das sollte man schon bewusst wissen.
Ja, und auch wenn es seit langer Zeit schon die Bemühungen gibt, die Homöopathie an den Rand zu drücken und auch gänzlich zu verbieten, abzuschaffen und so weiter, sind ja die Heilerfolge, die man damit hat, halt wirklich sehr, sehr hoch und deswegen ist es ja auch nicht wegzukriegen, ne? Also würdest du sagen, dass du einem großen Prozentsatz der Leute, die zu dir kommen, auch helfen konntest damit ihrer Symptomatik?
Ja, das kann man wohl sagen. Absolut. Also es gibt auch Grenzen der Homöopathie, natürlich, ja. Also wie es auch Grenzen in der Schulmedizin gibt, gibt es auch hier Grenzen. Und es gibt sehr gute Argumente, bestimmte schulmedizinische Mittel zu nehmen. Absolut. Würde ich nicht abraten, nimm das jetzt nicht oder das ist doch Blödsinn. Nein. Ne? Bestimmt aber oftmals, wenn es den Leuten besser geht, könnte ich beiseite lassen. Aber erst dann.
Also der Klassiker mit einem gebrochenen Bein müsste man nicht anfangen, jetzt Globulis zu nehmen.
Ne? Nee, das nicht. Aber man kann zum Beispiel homöopathische Mittel geben, damit die Knochenheilung besser wird. Aber man muss schienen, muss man schon.
Ja, okay.
Und das war auch nie Frage. Man war ja selber Arzt. Er hat ja alles gemacht. Die haben ja damals alles. Die haben das nicht so ideologisch gesehen.
So. Ja, ich finde auch, das sollte in Balance einfach sein. Ne? Es gibt Anwendungsgebiete, da ist das eine ein Muss auf jeden Fall, das andere ein Kann.
Ja.
Und auch wiederum Bereiche, wo vielleicht nicht unbedingt mal mit der Keule kommen muss, mit der groben, sondern eben mit homöopathischen Mitteln wunderbare Dinge erzielen kann. Ne?
Ja, ich sage immer, wir können vieles nicht können. Die können auch anderes, was wir nicht können. Also das ist so, ne? Da muss man nicht ideologisch sein. Ja. Wie flexibel und beziehungsweise die Möglichkeiten, und die sind großartig, was wir in der Homöopathie, gerade bei chronischen Krankheiten, bei Migräne, bei Neurodermitis, auch bei chronischen Rückenschmerzen ist es wunderbar. Da haben wir super Erfolge. Oder. Ne? Diese, wo der Körper zu einer Selbstregulation auch fähig ist, ja, da ist es wunderbar. Aber auch bei sehr alten Menschen ist vieles noch möglich, auch vor allem zur Linderung etc. Ja, so was der Körper dann noch kann, ist manchmal erstaunlich. Und Aber eben, was alles selbst noch kann, das nicht. Aber wenn etwas, eine Funktion zum Beispiel nicht mehr da ist, wenn zum Beispiel Insulin gebraucht wird, wegen Typ 1 Diabetes, Insulin, also mal froh, dass wir das haben, ja. Oder wenn jemand Cortison braucht, wie im anderen Flaggschlag, ist immer froh, dass er das hat
Exakt.
und überleben kann dadurch. Das ist alles
Antibiotika
immer
bei einer krassen Infektion, ne?
bei einer Antibiotikum, bei irgendwas absolut. Allerdings gibt's, ich hatte meinen Jungen 80 Mal Antibiotikum für sein Ohr bekommen. 80 Mal.
Um Gottes Willen, okay.
80 Mal. Der war mit 5 Jahren, weil er war nicht. Und dann haben wir wohl ein paar Mittel genommen, hat er Ohrausfluss bekommen, seitdem hat er nie wieder, und das ist jetzt über 30, hat er nie
Wow.
wieder Antibiotikum. Ja, also es gibt auch einen Missbrauch davon, ne? Das ist
Ja,
beides.
klar.
Manchmal ist es ein perfekt, ist es gut und richtig, das zu haben, und sind wir froh, dass wir das haben. Mein alter Lehrer, auch selbst Arzt in München, der sagte, 80% der Schulmedizin ist krank. Würde ich heute immer noch so sagen, ja. Also vieles könnte man auf diese selbstregulierende Weise verbessern oder heilen, oder viele Leute würden auch längst nicht mehr so viel zum Arzt laufen müssen.
Ja, ich habe bei dir so eine schöne Offenheit auch in Richtung der Schulmedizin gehört und ich würde mir einfach wünschen, dass Schulmedizin auch zu komplementärmedizinischen Ansätzen, wie es ja die Homöopathie ist, einfach ein gutes Verhältnis hat und dass man da im Sinne der Patientinnen und Patienten eben das Beste aus beiden Welten eben rausholt, ne? Das wäre so mein Wunsch dafür.
Allerdings denkt natürlich jeder, er selber sei der Beste aus seiner Welt. Ne? Das ist ja die andere Geschichte. Aber also man muss seine Grenzen kennen, man muss die Grenzen, und man muss wissen, wo das geht, nicht geht. Aber vieles, die Leute kommen ja häufig zu uns, weil sie alle sind ja manchmal der letzte Rettungsanker. Das ist natürlich auch nicht so eine leichte Position manchmal. So. Aber oft ist es auch wunderbar möglich, trotz allem. Es gibt immer beides. Ne? Es gibt immer beides. Und wir können auch sauber machen, es eben nach der Methode, wie wir es hier machen. Und wenn es möglich ist, kann es Wunder wirken. Ja? Aber es kann eine gewisse Zeit dauern und dann, gerade bei chronischen Sachen. Aber immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, sage ich immer. Das ist tatsächlich so, dass wir dann oft, dass auch ganz chronische Sachen geraten. Ne? Das hatte ich mal, wirklich? Ja, das ist weg.
Also ich kann das wirklich
Okay.
best ja. Ich wollte nur sagen, dass ich das wirklich auch bestätigen kann. Ja, also bei unseren Kindern, die kriegen hier und da ein Mittel und es sind wirklich oft sehr deutliche, auch mitunter sehr schnelle positive Reaktionen. Ne? Und ja, also wir
Ja,
waren
ja.
mit dem Antibiotikum bisher, konnten wir zum Glück sehr sparsam sein, eben weil wir solche Tools wie die Homöopathie dann erfolgreich verwenden konnten. Von daher vielleicht mal drüber nachdenken, solchen Ansätzen eine Chance zu geben. Ich hoffe, wir konnten dafür ein bisschen Offenheit sorgen. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken für die ganzen interessanten Informationen zu diesem Thema, was für viele ja immer noch etwas mysteriös daherkommt. Und ja.
Wirklich reine Beobachtung. Das möchte ich noch kurz am Ende des, es hat nichts mit Esoterik oder so zu tun. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wobei es natürlich jetzt so eine körperliche und seelische Verfassung zusammensieht und dadurch auch heilen kann. Ja, das ist schon, insofern, das ist etwas, was in der modernen Medizin natürlich weit zurückgedrängt ist, und der Mensch als so, ne, also hier, ja, ich sehe das hier im Befund quasi, sie haben, ne, da wird der Mensch überhaupt nicht ernst genommen, oder sagt nicht. Das ist natürlich sehr bedauerlich, und das ist natürlich das, was die Homöopathie schon auch von der Seele zusammensehen.
Absolut. Also ich
Die
sehe auch
vielleicht auch
immer wieder
heilen
das,
können.
das hermetische Weltbild eben, ne, dass dass letztlich der Geist und die Information vor allen Dingen auch eine große, große Rolle spielt in unserem Universum. Die Physik sagt ja auch, am Ende ist alles Information.
Also die Quantenphysik hat da so Schnittmengen möglich mit bestimmten Sätzen, die wir da auch haben. Und im Grunde geht es auch nicht darum, es geht darum, praktisch den Menschen nicht eine Theorie zu haben über irgendwas, sondern das ist eine praktische, anwendbare Methode, die funktioniert, wenn man sie richtig anwendet.
Ja, und ja, da kann man dir nur danken, dass du den Leuten auf diesem Wege hilfst, dass du uns tolle Informationen geliefert hast und an dieser Stelle Bevor du uns bitte erzählst, wo man dich erreichen kann und wie man sich bei dir Hilfe holen kann, noch haben wir irgendwas vergessen, was dir wichtig ist zu erwähnen?
Ich glaube, das kann man so.
Super, dann erzähl uns noch kurz, wo können die Leute dich erreichen, wenn sie sich homöopathisch Beratung holen möchten?
Also wir haben ja auf der Theaterstraße in Aachen, Theaterstraße 64 in Aachen seit 37 Jahren jetzt die Praxis mit meiner Frau, Karl Nolden, und aber auch hier in Rötgenrott haben wir jetzt hier bei uns zu Hause eine Praxis. Bin ich allerdings nur Mittwoch, meine Frau ist auch häufiger hier, aber ich habe hier den Mittwoch für mich reserviert. Also wer möchte, kann sich da im Internet das anschauen.
Also bist mit Homepage und Telefonnummer, E-Mail-Adresse bist du vertreten, ne? Kann man dich erreichen.
Super. Genau, ja. Genau.
Verlinke ich auch nochmal in der Showbeschreibung und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Infos. Und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, Karl. Bis dann.
Ja.
Jo, tschüss.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.